Samstagsuni im Sommersemester 2016. Erinnerungsorte des Mittelalters am Oberrhein. Achter Vortrag: Professor Dr. Dr. Honoris Causa Peter Kurmann. Das Straßburger Münster. Multipler Erinnerungsort vom Mittelalter bis heute.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, vor Ihnen sprechen zu dürfen. Es ist mir eine hohe Ehre, vor so zahlreich erschienenem Publikum bei diesem Wetter zur Kenntnis genommen zu werden. Ist wirklich eine Ehre. Und dann vielen herzlichen Dank, verehrter Herr Kollege, für die Laudatio. Es war eine richtige Laudatio, die ich natürlich nicht verdiene. Ah, gut, das war jetzt nicht die Stimme des Himmels. Erinnerung und Kontinuität sind Begriffe, die, geprägt von der aktuellen Kulturtheorie, in das Konzept des kulturellen Gedächtnisses eingingen. Mit Hilfe dieser Begriffe werden Traditionsbildung, Vergangenheitsbezug und das Bewusstsein einer lang andauernden Identität in Beziehung zueinander und zur Gegenwart gesetzt. Mit diesen drei Komponenten bildet Kultur eine konnektive Struktur aus, die auf Wiederholung beruht. Diese extrem vereinfachte und verkürzte Wiedergabe von dem, was Jan Assmann unter kulturellem Gedächtnis versteht, muss uns im vorliegenden Rahmen genügen. Es gilt, Überlegungen zu einem Phänomen anzustellen, das seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in der kunsthistorischen Literatur erwähnt, aber wenig diskutiert wurde, geschweige denn eine für alle diesbezüglichen Fälle überzeugende Erklärung fand. Bei diesem Phänomen geht es einerseits um die materielle Verwendung älterer Teile bei der Herstellung neuer Kunstwerke, Stichwort Spolien, andererseits um die Rolle, die ältere Formgelegenheiten bei der Gestaltfindung neuer Kunstwerke gespielt haben. Wenn sich beide Modalitäten, bewusstes Einsetzen von Spolien und Beeinflussung durch zeitlich weit zurückliegende Faktoren an ein und demselben Objekt nachweisen lassen, das betrifft dann in den meisten Fällen Werke der Architektur, wird das Kunstwerk zum Erinnerungsort par excellence. Einen solchen Fall stellt das Straßburger Münster geradezu paradigmatisch dar. Es geht mir heute in erster Linie darum zu zeigen, in welchem Verhältnis bei der Entstehung des heutigen Straßburger Münsters Innovation und Tradition zueinander fanden. Dass dann in späteren Jahrhunderten, lange nach seiner Entstehungszeit, ein solches gleichsam aus verschiedenen Zeitschichten gebildetes Artefakt aufgrund seiner Entstehungsgeschichte sowie seiner formalen Beschaffenheit zum Symbol werden konnte, zum Bezugspunkt, mit dem sich die Bewohner einer ganzen Kulturlandschaft oder sogar wie im Falle Straßburg diejenigen zweier Nationen identifizieren konnten, möchte ich am Schluss meiner Ausführungen nur noch kurz andeuten. Doch zuerst zum Mittelalter und damit zur Entstehungsgeschichte des Straßburger Münsters. Die heutige Bischofskirche ist das Resultat einer langen Baugeschichte, die sich vom letzten Viertel des 12. Jahrhunderts bis in das frühe 16. Jahrhundert erstreckt. Zweifellos ist das Bauwerk, vor allem von Westen, aber auch in seiner Längserstreckung gesehen, höchst eindrucksvoll, nicht nur infolge seiner gewaltigen Dimensionen, sondern auch wegen der kostbaren Gestalt vieler einzelner Bauglieder. Insgesamt fehlt es jedoch dem Gesamten an Harmonie, da jeder Bauteil für sich genommen zwar von höchster Perfektion, im Zusammenspiel mit den anderen Bauteilen aber ein allzu starkes Eigenleben führt. Das haben die Romantiker des 19. Jahrhunderts gespürt, indem sie immer wieder den Kölner Dom mit dem Straßburger Münster verglichen. Jener ist aus einem Guss, weil der Bauprozess in der Anfangsphase in einem Zuge voranschritt, dann liegen blieb und erst im 19. Jahrhundert wieder aufgenommen wurde, was dazu führte, dass der Dom nach den alten Plänen historistisch vollendet werden konnte. Das oberrheinische Münster hingegen ist das Produkt eines historischen Wachstums, das sich in einzelnen, klar fassbaren, durch zahlreiche Planänderungen gekennzeichneten Schüben vollzog. So steigt die Höhe des Bauwerks von Osten nach Westen, also von rechts nach links in diesem Foto, stetig an. Der Chor an einer französischen Normalkathedrale, wenn ich so sagen darf, nicht nur in liturgischer, sondern auch in baukünstlerischer Hinsicht meistens der wichtigste Teil, ist hier zusammen mit dem Querhaus das niedrigste Bauglied, das in den Gesamtansichten stets zu verschwinden droht. Das sehen Sie hier rechts. Der Chor erhebt sich nicht über die Höhe der benachbarten Häuser und ist infolgedessen auf diesem Bild gar nicht zu sehen, nur die Querhausarme. Den Ausgleich zwischen den Ostteilen und dem viel höheren Langhaus schuf ursprünglich ein achteckiger Vierungsturm. Den können Sie hier im linken Bild auf den Kupferstich von Wenzel Hollar erkennen. Aber dieser Vierungsturm gedieh kaum über die Firsthöhe des Langhausdaches hinaus. Sein Nachfolger aus dem 19. Jahrhundert, den können Sie hier rechts sehen, ist höher und sucht das Ganze etwas auszugleichen, aber auch er kommt nicht gegen das gewaltige Massiv der Westfassade an, das, selbst wenn man vom Turm absieht, mehr als doppelt so hoch wie das Langhaus ist. Auch sonst nimmt der Westbau mit seinem Höhendrang in der Geschosseinteilung kaum mehr Rücksicht auf die Gegebenheiten des Langhauses. Die Freigeschosse des Turms und sein Helm verlieren sich in den Höhen des Himmels. Mit seinen 142 Metern war er der höchste Turm, der im Mittelalter auf dem europäischen Festland je gebaut wurde. Es scheint, dass der Vierungsturm von St. Paul's in London ein bisschen höher geworden ist, aber der ist ja längst dem Neubau von Christopher Wren geopfert worden. Es wäre naheliegend zu denken, dass die Auftraggeber des Münsters kein großes Geschichtsbewusstsein an den Tag legten und nicht viel von Tradition hielten, weil sie es zuließen, dass nicht nur das Projekt mehrmals abgeändert und immer höher gebaut wurde, sondern auch den damit verbundenen Stilwandel billigten, der immer das Modernste anpeilte und daher den Bruch mit der Kontinuität nicht scheute. Aber diese bereitwillige Akzeptanz von Innovation ist nur die eine Seite der Medaille, denn die Urheber des Bauprogramms setzen alles daran, eine vollkommene Übereinstimmung zwischen dem Grundriss des Neubaus mit demjenigen des Vorgängers herbeizuführen. So sehr sich die aufrechtstehenden Teile des neuen Münsters immer mehr vom Urbild der alten Kirche entfernten, so sehr blieben sie im Bereich des Bodens in der Tradition einer längst vergangenen Baukunst zutiefst verwurzelt. Das neue Münster wurde buchstäblich auf die Fundamente des alten gestellt, sodass es, sieht man von späteren Kapellenanbauten ab, nur um die etwas breitere Dicke der Außenmauern größer wurde als sein Vorgänger. Was war das für ein Vorgängerbau? Aus welcher Zeit stammte er und wie sah er aus? Es handelte sich um ein herausragendes Bauwerk aus dem frühen 11. Jahrhundert. Wie der Grundriss zeigt, das können Sie hier links oben sehen, vertrat dieses Bauwerk den Typus der christlichen Basilika, der im frühen 4. Jahrhundert unter Kaiser Konstantin in den Großkirchen Roms und anderswo im Römischen Reich seine Ausprägung erfuhr. Typisch dafür sind die Proportionen des Langhauses mit einem Mittelschiff von großer Breite. Dieses erreicht in Straßburg 16,5 Meter. Zum Vergleich, die Kathedrale von Chartres hat ein Langhaus, das nur 14 Meter breit ist. Sowie ein stark ausladendes Querhaus, das ist das andere Kennzeichen dieser Basilika, an das sich die Apsis direkt anschließt. Der Grundriss links oben ist in dem Punkt falsch. Sie müssen sich vorstellen, dass die Apsis wie dann in den folgenden Bildern am Anfang rechteckig ummantelt war, von den seitlichen Kapellen begleitet wurde. Das ist also schon Baubestand des Erstbaus. Ich habe keinen anderen Grundriss. Es ist sehr schwierig, einen ordentlichen, rekonstruierten Grundriss des Urbaues des Straßburger Münsters in der Literatur überhaupt zu finden. Errichtet wurde diese erste Kathedrale, von den Vorgängerbauten wissen wir so gut wie gar nichts, aber diese erste Kathedrale, die fassbar ist, wurde errichtet unter Bischof Werner. Er saß von 1001 bis 1028 auf dem Straßburger Bischofsthron und war ein enger Freund Heinrichs II., des letzten zur ottonischen Epoche zählenden deutschen Kaisers. Mit seinen monumentalen Ausmaßen gehörte das Werner Münster zu der kurz nach der Jahrtausendwende entstandenen Gruppe von Kirchen von riesigen Ausmaßen, mit denen die Auftraggeber bewusst an die frühchristliche Epoche anschlossen. In den Gebieten am Rhein war die Straßburger Basilika sogar der früheste Vertreter dieser Richtung. Wenig später schlossen sich ihm die Klosterkirche von Limburg an der Hart, im Bau ab ca. 1025 und dann fast gleichzeitig der Dom zu Speyer an, der den Reigen der sogenannten Kaiserdome eröffnete. Abgesehen vom Grundriss, der mit demjenigen des heutigen Münsters nahezu identisch ist, wissen wir vom Bau des Bischofs Werner leider nur wenig. Es ist nicht einmal sicher, ob er auf Säulen oder auf Pfeilern ruhte. Die römischen Proportionen sprechen eher für Säulen. Die Größe der Fenster kann aus den Resten von Glasmalereien ungefähr erschlossen werden. Doch davon später. Ergrabene Fundamente lassen die Vermutung zu, dass der Westbau aus einer Zweiturmfassade bestand. Damit wäre in Straßburg der vielleicht früheste monumentale Vertreter dieses Bautypus geschaffen worden, der sich anderswo, vorzugsweise in Nordwesteuropa, Normandie, England, erst ab ca. 1060 zu verbreiten beginnt. Für uns ist ja eine Zweiturmfassade etwas vollkommen Normales, aber es hat eine lange Zeit gedauert, bis der frühchristliche, dann frühmittelalterliche Fassadenbau sich zu diesem komplizierten Typus entwickelt hat. Ich unterstreiche nochmals die erstaunliche Tatsache, dass anlässlich des Neubaus, des zuerst in romanischen, dann in gotischen Formen vom Ende des 12. Jahrhunderts bis zum Anfang des 16. errichteten Münsters, nie ein definitiver Entscheid gefällt wurde, die Kathedrale zu vergrößern. Damit stellten sich die Straßburger Bauherren dem allgemeinen Trend der Gotik entgegen, deren Kathedralbauten im Normalfall die Vorgängerkirchen an Größe bei weitem übertrafen. In Straßburg hingegen begnügte man sich mit dem vom Vorgängerbau belegten Bauplatz, wobei nicht zu vergessen ist, dass dieser wegen seiner riesigen Dimension für die Errichtung einer großen gotischen Bischofskirche völlig ausreichte. Wenn also die Motivation des Neubaus nicht im Wunsch nach einer Vergrößerung des Bauwerks begründet lag, wo ist sie denn sonst zu suchen? Ein gewichtiger Faktor war der Geltungsdrang der Auftraggeber und Bauherren. Diese waren bis gegen Ende des 13. Jahrhunderts der Bischof und mehr noch das Domkapitel. Erst im Zuge der Errichtung der Westfassade übernahm die Stadt die Verantwortung für den Bau und seine Finanzierung. Das Domkapitel war ausschließlich in den Händen des Hochadels. Um in Straßburg Domkanoniker zu werden, musste man sowohl mütterlicher als auch väterlicherseits 16 hochadelige Vorfahren nachweisen können. Das stellte reichsweit ein Maximum dar. Es ist klar, dass eine aus solchen Individuen bestehende Körperschaft ihr Prestige architektonisch auszudrücken wünschte und sich nicht auf immer und ewig mit den lapidaren Bauformen des frühen 11. Jahrhunderts begnügen wollte. So wurden Chor und Querhaus im späten 12. und frühen 13. Jahrhundert im opulenten Stil der rheinischen Spätromanik erneuert, als deren Exponent die benachbarte Bischofskirche von Worms gelten konnte. Aber bald überrundete die Straßburger Bauhütte das lokale kulturelle Umfeld, in dem sie sich der französischen Gotik zuwandte. Hatte das im Südquerhaus noch zu einem Stilgemisch geführt, so entschied man So entschied man sich im Langhaus, das ab ca. 1250 gebaut wurde, zur vorbehaltlosen Übernahme der modernsten Hochgotik und kreierte ein genuin französisches Werk mit Hilfe verschiedener Vorbilder. Darunter sind in erster Linie die Abteikirchen von Saint-Denis, die Sie hier rechts sehen, links sehen, und diejenige von Saint-Nicaise in Reims zu nennen. Inzwischen hatte die Straßburger Bauhütte in Sachen französischer Gotik ein derart großes Insiderwissen angehäuft, dass es ihr möglich wurde, beim Bau der 1277 in Angriff genommenen Fassade das gesamte aus dem Westen kommende Vorlagenmaterial zu übertreffen. Indem ein genialer Architekt, ob er nun Erwin von Steinbach hieß, lasse ich bewusst offen, die opake Mehrschichtigkeit französischer Kirchenfassaden durch eine transparente, geschossübergreifende Arkadura setzte und so das Kunststück vollbrachte, die Materialität einer Fassadenwand zu negieren, ja sogar, wenn ich sagen darf, zu durchleuchten, schuf er etwas völlig Einmaliges. Hier hat die nun der Stadt gehörende Bauhütte nicht nur die Ambitionen des hochadeligen Domkapitels weit übertroffen, sondern auch sich selbst. Das wiederholte sich im 15. Jahrhundert beim Bau des Turms, eines allseitig offenen Gehäuses, das aber stilistisch auf anderen Voraussetzungen beruht als die Fassade. Was letztere betrifft, so sollte deren transparente Mehrschichtigkeit sich niemals wieder an einer ganzen Fassade wiederfinden. Lediglich partiell versuchte man anderswo, die Straßburger Schleierarkatur anzubringen, so etwa am Turm gerade des Ulmer Münsters, der in offenkundiger Konkurrenz zu Straßburgen stand. Trotz dieser genialen Innovationen lebt aber das Werner Münster im spätromanischen und gotischen Neubau gleichsam subkutan weiter, weil dieser den Grundriss der spätottonischen Vorgängerkirche übernahm und damit die strikte Trennung der einzelnen baulichen Einheiten beibehielt. Vor allem Letzteres ist für den visuellen Gesamteindruck wichtig, denn den verschiedenen Baukuben der Anlage des 11. Jahrhunderts entsprechen auch heute noch die durch ihre verschiedene Höhe gekennzeichneten Bauteile. Dank des Festhaltens am Grundriss des Vorgängerbaus wurde das heutige Straßburger Münster zum Erinnerungsort. Punkt. Indem die gotische Kathedrale auf die Fundamente des frühchristlich geprägten Vorgängerbaus gestellt wurde, verweist sie auf die große Vergangenheit der Straßburger Kirche als Institution. Das neue Münster fußt buchstäblich auf der verehrungswürdigen Tradition der Lokalkirche. Dass dies keine reine Spekulation des modernen Kunsthistorikers ist, belegt die Wiederverwendung älterer Glasmalereien im Neubau der Kathedrale, die aus dem Münster des Bischofs Werner übernommen wurden. Ich muss Ihnen hier mitteilen, dass ich mich weitgehend aus den Forschungen meiner lieben Frau hier bewege, die diese Problematik in verschiedenen Arbeiten bereits angegangen hat. Nachdem bereits im 19. Jahrhundert die Lokalforschung auf die Koexistenz romanischer und gotischer Glasmalereien in Münster hingewiesen hatte, haben 1942 die Forschungen Frithjof Tschokkes Klarheit über die Herkunft der älteren Werkgruppe gebracht. Der Autor wies nach, dass das spätottonische Langhaus Werners nach einem Brand von 1176 eine neue Verglasung erhielt, deren Reste heute auf Chor- und Querhaus sowie auf das nördliche Langhausseitenschiff verteilt sind. Tschokke blieb jedoch bei der Rekonstruktion des romanischen Fensterbestands nicht stehen, sondern er eröffnete eine völlig neue Sicht auf die gotische Verglasung, also die während des Neubaus zeitgleich entstehende Fensterausschmückung. Er vertrat als erster die Ansicht, dass die meisten erhaltenen gotischen Glasmalereien des Langhauses in dessen Bauzeit zwischen 1250 und 1275 und nicht später entstanden, wie man bisher immer angenommen hatte. Er fand heraus, dass das Bildprogramm der Verglasung im Langhaus des Wernerbaues nahezu identisch mit demjenigen der gotischen Kathedrale war. Dieses Bildprogramm ist in einem Ausmaß ekklesiologisch orientiert, das nirgendwo sonst erreicht wurde. Das heißt, die Kirche stellt sich ausschließlich als Gründung Christi in ihrer Heilswirksamkeit dar. Es fehlen in Straßburg die narrativen Zyklen aus dem Leben Christi und der Heiligen. Vielmehr setzt das Ensemble ausschließlich auf eine feierlich repräsentative Aufreihung von Figuren der gesamten Heilsgeschichte, solche des Alten Testamentes natürlich mit eingeschlossen. Die romanischen Glasmalereien zeigten in den Seitenschiffen eine Reihe von Kaisern und Königen des Reiches, denen auf der Südseite Propheten gegenüberstanden. Sie können hier links einen der noch erhaltenen Propheten, der jetzt anderswo eingesetzt ist, erkennen. Während auf derselben, im Hochschiff standen auf der Nordseite heilige Bischöfe und heilige Krieger. Also hier ein Bischof rechts außen, links außen und zwei heilige Krieger in der linken Hälfte. Während auf derselben Ebene, also Obergarten, Hochschifffenster im Süden, die adorierende Maria, Sie sehen das auf der linken, auf der rechten Seite, die linke Figur, flankiert von Aposteln, thronte. Ich will damit nur andeuten mit diesen Bildern, dass viele Reste dieser Verglasung heute noch existieren. Im gotischen Neubau musste dieses Programm, ohne grundlegende Veränderungen zu erfahren, beträchtlich erweitert werden, da die gläsernen Fensterflächen um ein Vielfaches vergrößert wurden, nach dem Prinzip der gotischen Architektur. Neben heiligen Päpsten und Diakonen sowie Kriegern stehen jetzt auf der Nordseite auch noch die Bischöfe von Straßburg. Also das wäre das linke Fenster hier, das ausschließlich der Abfolge der Straßburger Bischöfe gewidmet ist. Ihnen gegenüber führt Maria mit dem Jesuskind eine große Schar von weiblichen Heiligen an. Also man kann der feministisch orientierten Kunstgeschichte hier wunderbar zeigen, dass die Damen in einem ikonografischen Programm des 12. und 13. Jahrhunderts durchaus eine bedeutende Rolle spielen konnten. Hinzu kommt das durchfensterte Triforium, dessen Öffnungen auf der Nordseite eine Reihe von Vorfahren Christi gemäß dem Stammbaum nach Lukas Kapitel 3, Vers 23 bis 38 erhielt. Das ist ein Ausschnitt aus dem Triforium, Vorfahren Christi. Auf der Südseite waren auf dieser Ebene offenbar ornamental verglaste Scheiben zu sehen. Auch die Figurenreihen der Seitenschiffe musste erweitert werden. Den Propheten im südlichen Seitenschiff wurden wahrscheinlich Apostel an die Seite gestellt. Auf der Nordseite erfuhr die Reihe der Kaiser und Könige, die Zahl der Kaiser und Könige, eine beträchtliche Steigerung. Die sorgfältige Demontage der romanischen Scheiben beim Abbruch des Wernermünsters geschah in der Absicht, die romanischen Werke in die Neuverglasung des gotischen Langhauses zu integrieren. Anhand der Seitenschiffverglasung ist dies gut nachzuweisen, obwohl dort die Zahl der Fenster durch den Bau der Katharinenkapelle im mittleren 14. Jahrhundert, das sehen Sie hier unten, und der Laurentiuskapelle am Anfang des 16. Jahrhunderts, in der oberen Hälfte des Bildes beim Querhaus, erheblich reduziert wurde. Die romanischen Glasmalereien zeigen eine enge Verwandtschaft mit den Miniaturen des berühmten, von der Äbtissin Herrat von Hohenburg in Auftrag gegebenen Handschrift des Hortus Deliciarum. Ja, er entstand zwischen 1178 und 1196. Diese Datierung stimmt mit der Entstehung der Glasmalereien nach dem Brand des Wernermünsters von 1176 überein. Wir haben es also in beiden Fällen mit Kunstwerken zu tun, die ungefähr gleichzeitig in Straßburg selbst entstanden sind. Offensichtlich stellten die romanischen Glasmalereien in den Augen der für den Bau Verantwortlichen einen hohen materiellen und ideellen Wert dar, der nicht verloren gehen durfte. Vor allem die Könige und Kaiser des nördlichen Seitenschiffs wurden planvoll in die Verglasung noch während des Bauprozesses eingefügt. Damit die Figuren in die Lanzetten der gotischen Fenster eingepasst werden konnten, wurden sie aus dem alten Glasbestand ausgeschnitten, man nennt das Silhouettieren, und erhielten eine architektonische und ornamentale Rahmung, wie sie im mittleren 13. Jahrhundert in Frankreich üblich war. Das Phänomen der Wiederverwendung von Glasmalereien aus einem Vorgängerbau beschränkt sich nicht auf das Straßburger Münster. Berühmt ist etwa Notre-Dame de la Belle Verrière in der Kathedrale von Chartres, ein gläsernes, aus der Romanik stammendes Gnadenbild, das im gotischen Neubau wieder eingesetzt wurde. Auch im Reich ist das Phänomen nicht selten, es sei an das Freiburger Münster und an den Regensburger Dom erinnert. Beide Bauten bewahren bedeutende Glasmalereien, die ursprünglich den Vorgängerbau schmückten. Wie in Straßburg wurden diese Scheiben mit Absicht in die Verglasung des Neubaus eingefügt. Letztlich sind wir hier im Bereich der Spolien. Das sind Stücke, die jeder Kunstgattung angehören können und die häufig, aber nicht immer, antiken Ursprungs sind. Sie werden stets dann in einem neuen baulichen und bildkünstlerischen Zusammenhang verwendet, wenn es gilt, beispielsweise den Neubau einer Kirche oder die Herstellung eines neuen liturgischen Objekts, etwa eines heiligen Schreins, zu rechtfertigen und zu motivieren. Reparatio heißt in den Quellen des Mittelalters meistens nicht Reparatur, sondern Wiederherstellung eines alten Werks durch die Entstehung von etwas Neuem, das aber in der Tradition des Alten steht. Die Aufgabe der Spolie ist es, auf die Tradition hinzuweisen, indem sie als materiell noch vorhandener Rest des Alten ein sicht- und greifbares Zeugnis für das durch das Neue Ersetzte ablegt. Das Neue ist eigentlich nur eine Wiederholung des Alten. Und diese bildet, um mit Jan Assmann zu reden, die Grundlage für die konnektive Struktur des kulturellen Gedächtnisses, die eben Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander verbindet. Damit ist die Frage nach der Motivation für die Wiederverwendung älterer Glasmalereien eigentlich schon beantwortet. Die archaisch wirkenden Figuren der Romanik unter ihren gotischen Baldachinen stehen für die historische Kontinuität einer großen Institution, deren deutlichstes sichtbares Zeichen die monumentale Architektur im dritten Viertel des 13. Jahrhunderts hatte sie in Straßburg ihr Aussehen grundsätzlich verändert. Also das Neue der Architektur wird dadurch relativiert. Vor der Modernisierung der Verglasung aus der Bauzeit des Langhauses, die seit ungefähr 1320 erfolgte, schmückten die romanischen Kaiser, Könige und Propheten möglicherweise 10 Lanzetten der vierbahnigen Fenster in den 3 östlichen Jochen, die an die Vierung anschlossen. Im dritten Joch, von Osten gezählt, also vom Hochaltar aus gezählt, folgten die gotischen Figuren direkt auf die romanischen. Also hier der Kontrast zwischen der ottonischen und der gotischen Architektur. Ich habe das vergessen. Und hier nun also die Abfolge, ein Teil der Abfolge der deutschen Kaiser und Könige. Rechts außen noch eine romanische Figur, dann die nächste links bereits eine gotische. Und auf diese Weise, diese Abfolge, weiter im Osten romanische Figuren, dann weiter gegen Westen gotische Figuren. Auf diese Weise führten die Glasmalereien dem Betrachter die Kontinuität der Kirchengeschichte von Straßburg auch formal eindrücklich vor Augen. Wie Dieter Mertens in seinen Forschungen über den Ellenhardt-Kodex zeigen konnte, legte das Straßburger Kapitel exakt zur Zeit des Langhausneubaus eine große historiografische Aktivität an den Tag. In dem Moment, wo das ehrwürdige architektonische Zeugnis der glanzvollen teutonischen Epoche, mit anderen Worten das Langhaus des Bischofs Werner, abgerissen wurde, reaktivierte das Domkapitel die schriftlich überlieferten historischen Quellen, indem es die komplette Liste der Bischöfe von Straßburg, der Päpste sowie der Kaiser und Könige des Reiches abschreiben und ergänzen ließ. Das Letztere, die Kaiser und Könige, zusammen mit den Vorfahren Christi und einer großen Schar von Bischöfen, heiligen Kriegern und Jungfrauen in das Programm der hochgotischen Verglasung des Langhauses aufgenommen wurden, erklärt sich aus der heilsgeschichtlichen Rolle, welche die weltlichen Herrscher in den Augen der Kirche zu spielen hatten. Als Garanten des Friedens ermöglichten oder erleichterten sie die Heilstätigkeit der Kirche, die möglichst ungestört durch kriegerische Ereignisse und soziale Wirren mit Spendung der Sakramente und mündlicher Unterweisung dem Populus Christianus den Zugang zum himmlischen Jerusalem im Jenseits eröffnen sollte, wovon der prachtvolle Bau der Kathedrale in seiner radikalen Neuheit und seinem unerhörten reichen Schmuck eine Vorahnung vermittelte. Das Festhalten am Grundriss der Vorgängerkirche, die aus dieser übernommenen leuchtenden Bilder sowie das neue Interesse an der Geschichte der eigenen Kirche und des Reiches drücken ein Bewusstsein für die langanhaltende historische Bedeutung und Heiligkeit der ehrwürdigen Institution aus, der die Mitglieder des Kathedralkapitels angehörten. Die Wiederverwendung der Glasmalereien aus dem Vorgängerbau unterstrich ganz besonders die Kontinuität der Tradition. Damit wurde die radikale Veränderung der architektonischen Formen, die das Münsterlanghaus soeben erfahren hatte, ihrerseits in die Geschichte der Institution eingebunden. Also ich zeige Ihnen hier nochmals den Kontrast zwischen dem Vorgängerbau und der gotischen Kirche. Gut. Ich komme damit zum zweiten Teil meiner Ausführungen, die nun wesentlich kürzer gehalten werden, aus Zeitgründen. Dass das Straßburger Münster seit der frühen Neuzeit zum Erinnerungsort sowohl für die Deutschen als auch für die Franzosen geworden ist, verdankt es ebenso seiner einmaligen Architektur und seinen hervorragenden Kunstwerken wie seiner Zugehörigkeit zu einer historischen Landschaft, die während Jahrhunderten zwei Nationen für sich in Anspruch nahmen. Dafür, dass das Münster aber darüber hinaus für eine lange Zeit quasi zu einer Identifikationsfigur für das deutsche Bildungsbürgertum geworden ist, dafür trägt die Verantwortung in erster Linie Goethe. Dank ihm ist das Straßburger Münster zum Inbegriff deutscher Kunst geworden. Wie ist es dazu gekommen? In seinem Hymnus an Erwin von Steinbach von 1771, publiziert 1773 mit dem Titel von »Deutscher Baukunst«, verfasst unter dem überwältigenden Eindruck, den das Münster in seiner Straßburger Studienzeit auf ihn ausübte, preist er das Werk des zum Mythos gewordenen Münsterbaumeisters Erwin als Gegenstück zur klassischen Architektur der Antike. Was ihn daran besonders faszinierte, war die Naturhaftigkeit dieses Gegenmodells, die er als typisch deutsch empfand. Damit bewegte sich Goethe, ich kann nicht beurteilen, ob bewusst oder unbewusst, auf einer Traditionslinie, die direkt zu einigen Humanisten der italienischen Frührenaissance zurückführte. Für Alberti, Lorenzo Valla und Duccio Manetti war die Baukunst nach dem Fall des Römischen Reiches von den Barbaren der Völkerwanderung völlig verdorben worden. Darunter verstanden sie die Architektur des mittelalterlichen Italien. Sie sei regellos, ungeordnet und roh. Alberti und Valla schrieben sie insbesondere den Goten zu, deshalb nannten sie sie gotisch. Aber noch schlimmer, so meinte Manetti, seien die Deutschen gewesen. Sie hätten in der Zeit der deutschen Kaiser den Italienern ihre miserable Baukunst aufgezwungen. Gotik, so hieß nun die gesamte mittelalterliche Baukunst, ohne dass deren Phasen voneinander unterschieden worden wären. Also Romanik, Gotik, diesen Gegensatz gab es noch gar nicht. Die Gestaltungsweise der germanischen Stämme und ihrer Nachfolger, der Deutschen, war das der antiken Schönheit entgegengesetzte Extrem im Schlechten. Es gab aber seit der Renaissance einen zweiten, positiv besetzten Traditionsstrang in der Rezeption mittelalterlicher Architektur, nämlich die auf den antiken Theoretiker wie Truff zurückgehende Vorstellung der Urhütte, die von unzivilisierten Wilden im Urwald aus Bäumen und Zweigen errichtet worden sei. Das ist dieser Topos hier. Die allen antiken Regeln zuwiderlaufende Baukunst des Mittelalters wurde auf diese Keimzelle zurückgeführt und erhielt damit die Würde eines Naturereignisses. Vor allem französische Architekturtheoretiker vertraten diese naturalistische Erklärung mittelalterlicher Baukunst. Auf sie geht auch der Topos der gotischen Kirche als nachgebauter Wald zurück. Also die Kirche als Wald. Obwohl Goethe sich in seinem Hymnus über den Abbé Laugier, einen der Hauptvertreter der Urhüttentheorie, lustig machte, ist es doch ein geringer Unterschied, ob Laugier die Architektur vom Ursprung einer aus Bäumen zusammengefügten Urhütte herleitete oder ob Goethe die Vielfalt der Straßburger Münsterfassade mit einem Baum verglich, der, Zitat, mit 1000 Ästen, Millionen Zweigen und Blättern ringsum der Gegend verkündet die Herrlichkeit des Herrn. Zitat Ende. In beiden Fällen ersetzt der Topos der Naturähnlichkeit die negative Einschätzung der Gotik als barbarische Kunst. Indem Goethe nun die Straßburger Münsterfassade als genuin deutsch preist, stellt er die Formenwelt der germanischen Goten neben diejenige der klassischen Antike, aber er hält, wir sprechen vom jungen Goethe, des Sturm und Drang, im Gegensatz zu den Theoretikern der Renaissance beide für ebenbürtig. Nachdem die napoleonische Okkupation in Mitteleuropa ein deutsches Nationalbewusstsein geweckt hatte, erhob man östlich des Rheins die Gotik als vermeintlich deutschen Nationalstil zum politischen Programm. Mit Blick auf die Autorität Goethes betrachtete man nun die Gotik allgemein als deutsches Phänomen. Für Schinkel war sie Zeit seines Lebens der deutsche Stil schlechthin und seinen zum Andenken an den Sieg über Napoleon konzipierten Nationaldom in Berlin plante er selbstverständlich in gotischen Formen. Inzwischen verbreitete sich aber in Westeuropa ab ca. 1830 anfänglich nur von wenigen Archäologen gewonnene Erkenntnis, dass die Gotik um die Mitte des 12. Jahrhunderts in Frankreich, konkret im näheren Umfeld von Paris, entstanden war. Es war ausgerechnet ein deutscher Architekt, Franz Mertens, der darüber 1835 als erster in Deutschland in Försters Allgemeiner Bauzeitung berichtete. Die Beweise für die französische Herkunft der Gotik waren derart evident, dass die akademischen Vertreter der jungen deutschen Kunstgeschichte, etwa Wilhelm Lübcke, nicht zögerten, sich dieser Einsicht zu öffnen. Was heißt das nun in Bezug auf das Straßburger Münster? Obwohl das Elsass nach 1815 längst wieder eine französische Provinz geworden war, spielte die moderne Grenzziehung für die deutsche Kunstgeschichte keine Rolle. Für die Franzosen war Straßburg sowieso urfranzösisch, darüber brauchen wir gar nicht zu reden. Bin ich zu lange? Ja, es könnte ja ein Zeichen sein, dass ich... Das Elsass wurde auf deutscher Seite nach wie vor als dem deutschen Kulturraum zugehörig betrachtet. Und diese Meinung wurde, wenn ich es richtig sehe, zumindest in der Kunstgeschichte als Selbstverständlichkeit und ohne Polemik vertreten. Ich rede vor allem von der deutschen Kunstgeschichte. Ich muss allerdings betonen, dass die Rezeptionsgeschichte des Straßburger Münsters auf dieser Ebene, auf der Ebene der Nationalitäten, weder auf deutscher noch auf französischer Seite bisher geschrieben wurde. Das wäre ein lohnendes Thema. In der bemerkenswerten 2012 erschienenen Studie von Michela Passini, La Fabrique de l'Art National, Le Nationalisme et les Origines de l'Histoire de l'Art en France et en Allemagne, findet das Straßburger Münster kaum eine Erwähnung. Insgesamt ist aber festzuhalten, dass die namhaften Vertreter der medievistischen Kunstgeschichte im Deutschen Reich bis zum Ersten Weltkrieg sich nicht mit nationalistischen Parolen befleckten. Ganz im Gegenteil, Sie gewährten der Vorbildhaftigkeit der mittelalterlichen Kunst Frankreichs viel Raum und hatten kein Problem mit der Vorreiterrolle, die der westliche Nachbar in vielen Belangen der mittelalterlichen Kulturgeschichte für den deutschsprachigen Raum spielte. Ich betone, dass ich von den Kunsthistorikern spreche. Die Wende kam mit dem Ersten Weltkrieg. Sozusagen über Nacht wurde nun von den deutschen Kunsthistorikern die angeblich qualitative Überlegenheit der deutschen Kunstwerke gegenüber den französischen Vorbildern heraufbeschworen, so als hätte Frankreich sozusagen nur die Rohform geliefert, die dann von den Deutschen erst mit Leben und Seele versehen worden wäre. Solchen Unsinn haben in der Zwischenkriegszeit und erst recht natürlich im Dritten Reich Wilhelm Pinder und viele andere verbreitet. Ganz unschuldig daran war die französische Seite aber auch nicht, denn die erste Welle einer nationalistischen Kunstgeschichtsschreibung östlich des Rheins wurde durch die polemische Schrift L'art allemand et l'art français au Moyen-Âge von Emil Mahl, erschienen 1917, ausgelöst, ein Machwerk, ein propagandistisches, im Dienste der Kriegspropaganda, der französischen Kriegspropaganda stehendes Werk, dessen Autor den Nachweis zu erbringen versucht, dass es nie eine eigentliche deutsche Kunst gegeben habe, weil die Deutschen immer nur fremde Vorlagen imitiert hätten und nie etwas Eigenes zu schaffen gewusst hätten. Die französische Kriegs- und Revanche-Politik hat sich während des Ersten Weltkriegs manchmal, als in bescheidenem Ausmaße des Straßburger Münsters bedient. Soweit ich das sehe, etwa hier, wie auf einem Plakat des Elsässers Jean-Jacques Walz, genannt Hansi, das zum Ankauf französischer Kriegsanleihen aufruft. Naja, Sie sehen ja hier Le Retour de l'Alsace à la France, das ist das Programm natürlich. Die Wiedergewinnung des Elsasses durch Frankreich 1918 hatte gerade im unmittelbaren Umfeld des Straßburger Münsters tragische Folgen. Wer von den Deutschen nicht Franzose werden wollte, musste das Land verlassen. Auf Jahre hinaus durften die Deutschen das Elsass nicht mehr betreten. Das betraf unter anderem den berühmten Lehrstuhlinhaber für Kunstgeschichte an der Universität Straßburg, Georg de Hio, der viel über das Straßburger Münster und die elsässische Kunst publiziert hatte, sowie den Münsterbaumeister Johann Knaut, den man den Retter des Münsters nannte, weil er durch damals höchst moderne Betoninjektionen die unzulänglichen Fundamente unter den Turmpfeilern verstärkte, nachdem diese bösartige Risse zeigten. Also hier ein Foto aus dem Jahre 1911, das diese Risse an einem der Turmpfeiler zeigt. Dass der Turm, der Pfeiler schief steht, das ist mein Verdienst. Das ist also nicht so, dass sich die Kathedrale im frühen 20. Jahrhundert schon geneigt hätte. Ich habe einfach den Apparat falsch eingestellt. Also der Pfeiler ist gerade stehend, aber die Risse sind ja überdeutlich zu sehen. Also man kann durchaus sagen, dass ohne Knaut der Turm eingestürzt wäre. Knaut, ohne den der Turm, wie gesagt, eingestürzt wäre, wurde sang- und klanglos abgeschoben und wohnte in Gengenbach, wo er 1924 verbittert starb. Bei der feierlichen Neueinweihung des sanierten Westbaus im Jahre 1926 wurde seiner nicht einmal gedacht. Wie sehr unter diesen Umständen für die deutsche Kunstgeschichte das Straßburger Münster zum Erinnerungsort geworden war, zeigt sich an den gewichtigen Publikationen, die ihm auf deutscher Seite in der Zwischenkriegszeit gewidmet wurden. Weil das Monument für die Deutschen unzugänglich geworden war, betrieben sie seine wissenschaftliche Aufarbeitung umso intensiver. Zu nennen wäre in erster Linie das zweibändige Korpuswerk von Otto Schmidt, Gotische Skulpturen des Straßburger Münsters, erschienen in Frankfurt am Main 1924. Es gab ja damals ein elsässisch-lothringisches Forschungsinstitut, das vom Deutschen Reich finanziert wurde. Zu einem Erinnerungsort ganz besonderer Art wollte Adolf Hitler das Straßburger Münster umgestalten. Dies als Brücke zum Vortragszyklus des nächsten Jahres. Nach der Besetzung der Stadt wurde das Münster sequestriert und für Gottesdienste und jeden Publikumsverkehr geschlossen. Dieser Zustand dauerte bis zur Befreiung Straßburgs im November 1944. Der Führer befahl, das Münster in einen deutschen Nationaldom zu verwandeln. Was ihm dabei genau vorschwebte, ist bisher nicht bekannt. Man müsste dann nach den Quellen suchen. Dabei verfügte er schon mit dem Braunschweiger Dom über eine zur nationalen Weihestätte umgekrempelte Großkirche. Genügend Wandflächen, um wie im romanischen Dom zu Braunschweig einen Freskenzyklus mit Deutungen deutscher Geschichte im Sinne der nationalsozialistischen Propaganda anzubringen, bot das elsässische Münster mit seinen riesigen Fenstern nicht. Also man könnte sich die Schreckensvorstellung verinnerlichen, dass das Münster mit Figuren von Breker aufgefüllt worden wäre. Weiß nicht. Hätten die Nazis das Projekt realisiert, so wäre wohl nichts unversucht geblieben, das deutsche Wesen des Münsters hervorzuheben. Glücklicherweise blieb Letzterem und uns eine monumentale Geschichtsklitterung dieser Art erspart. Heute herrscht in Straßburg, dem Sitz des Europarats, die Tendenz vor, den europäischen Charakter des Münsters zu betonen. Das ist alles andere als abwegig. Denn das Münster ist tatsächlich, wenn ich so sagen darf, ein Produkt verschiedener Kulturkreise, in dem sich hier die rheinische Spätromanik, die französische Früh- und Hochgotik, die böhmische und süddeutsche Spätgotik begegnen und dies in den verschiedenen Kunstgattungen Architektur, Glasmalerei und Skulptur. So ist das Münster zweifellos ein Werk von überregionaler Bedeutung, an dem weite Teile Europas einen Anteil haben. Zeichen dafür ist das 1956 vom Europarat gestiftete, von Max Ingrand ausgeführte große Farbfenster in der Achse der Chorapsis. Es zeigt eine thronende Madonna, die sich kompositionell an das verlorene, aber bildlich gut dokumentierte mittelalterliche Gnadenbild des Straßburger Münsters anlehnt. Über der Madonna schwebt der Sternenkranz der Europäischen Union. Diese bedarf heute ganz besonders der himmlischen Fürbitte. Denn von den Sternträgern, die Tommy Ungerer in das Straßburger Münster einmarschieren lässt, ist bereits einer wieder aus dem Bauwerk herausgetreten und hat das Weite gesucht. Hoffen wir, dass keine weiteren Sternträger an ihm ein Beispiel nehmen, denn sonst würde das Straßburger Münster wohl bald einmal zum Erinnerungsort für ein gescheitertes Projekt EU. Ich danke Ihnen.